Die Energiewende, die ist doch viel zu teuer und die ganzen Ausgleichszahlungen für die Energiewende doch viel zu hoch. Ja? Außerdem brauchen wir Atomkraft für die Dunkelflaute. Ja, jetzt seid ihr vielleicht schockiert, wieso sagt der Robin sowas? Ja, hi, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Alles wird Strom. Mein lieber Podcast-Kollege Felix ist natürlich auch mit am Start. Hi Felix.
Moin, grüß euch.
Und heute wird es wieder ein bisschen unterhaltsamer, aber gleichzeitig natürlich auch spannend und informativ. Das ist der zweite Teil unseres, wie wir es nennen, Bullshit-Bingo. Ja, wir schauen uns nämlich Aussagen an, die täglich tausendfach auf Social Media geteilt werden. Rund um eben Photovoltaik, Windkraft, Stromnetze, Batteriespeicher, Elektroautos und die Energiewende im Gesamten. Und dabei wollen wir natürlich niemanden bloßstellen, sondern es geht uns darum, diese Aussagen einzuordnen, auch mal ein bisschen zu erklären, wo eigentlich diese Mythen oder auch diese Falschinformationen, muss man auch dazu sagen, herkommt und was der aktuelle Stand von Wissenschaft und Technik denn wirklich dazu sagt. Ja? Und da geht es nicht um Gefühle, sondern um Fakten und dazu stehen wir, ne Felix?
Ja, dazu stehen wir.
Und wir stehen auch zu unserem heutigen Sponsor und danken, dass er diese Folge möglich macht. Diese Folge wird präsentiert von Fissmann, schon 1917 als Heiztechnikhersteller gegründet und ganz ehrlich, irgendwie kennen wir die Marke doch alle, sind sie heute ein weltweit führender Anbieter für effiziente Heizung, Energie und Klimatechnik. Also bei Fissmann gibt es Wärme und Strom, alles aus einer Hand, entweder von der einzelnen Lösung bis zum perfekt aufeinander abgestimmten Gesamtsystem. Und das Herzstück, also die schlaue Komponente, ist das Energiemanagement. Mit dem integrierten Energiemanagement sind dann die einzelnen Komponenten intelligent miteinander vernetzt und werden automatisch aufeinander abgestimmt. Das heißt, das System orchestriert alles automatisch und Geräte wie die Vitocal-Wärmepumpe, der Stromspeicher, Vitocharge VX3, die Ladestation für Elektrofahrzeuge, thermische Warmwasserspeicher und andere Verbraucher werden zu einem Gesamtsystem zusammengefasst. Und dabei habt ihr nicht ganz viele verschiedene Apps und Lösungen, sondern alles greift ineinander und lässt sich einfach und komfortabel über eine zentrale App steuern. So soll das doch sein. Zusätzlich möglich und sinnvoll ist auch noch die Nutzung von dynamischen Stromtarifen. Schaut euch unbedingt das Produktportfolio von Fissmann an und checkt den Link dazu im Beschreibungstext. Und wir sagen vielen lieben Dank für die Unterstützung bei dem heutigen Podcast.
Ich freue mich total, dass wir das nochmal machen, weil wir sind in der letzten Folge deutlich zu kurz gekommen. Also ich habe ja ungefähr so, weiß nicht, 30, 40 solcher Mythen rausgepickt. Dann bin ja unterwegs und halte viele Vorträge und ihr habt jetzt sozusagen den großen Vorteil bei dieser Folge, dass ihr nicht alle Folgen euch anhören müsst, die wir schon gemacht haben, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren produziert haben, sondern wir haben im Grunde alles aus den letzten Folgen und auch das, was ich noch sozusagen auf meinen Kanälen gemacht habe, packen wir jetzt hier in diese Folge rein und werden uns ein paar lustige, amüsante Kommentare von TikTok und Instagram anschauen, durchlesen und dann die Realität damit abchecken. Das wird richtig witzig und letztes Mal haben wir aufgehört mit einer Aussage, die auch schon extrem war, nämlich dass die erneuerbaren Energien bzw. die saubere Energie der Sonne eine Deindustrialisierung auslöst in Deutschland und dass das sozusagen in die Steinzeit zurückführt. Das haben wir sehr unterhaltsam widerlegen können mit anhand von lustigen Grafiken, die ihr auch frei im Internet alle zur Verfügung habt. Für einige Sachen haben wir jetzt die Grafiken von Tim Mayer genommen. Wir haben aus dem Buch von Claudia Kempfert Kurzschlussfakten genommen und natürlich auch von Christian Stöcker Männer, die die Welt verbrennen, das Buch. Und von Tim Mayer das Buch Strom, aber auf seiner Seite stromdasbuch.de gibt es auch ganz viele super gut gemachte Grafiken, die das alles so ein bisschen hinterlegen. Und wir geben euch natürlich auch die Quellen, den Vortrag hier könnt ihr oder die Quellen, die wir haben, könnt ihr natürlich auch dann nochmal nachlesen, packen wir euch da in die Videobeschreibung rein. Und da, wo wir stehen geblieben waren letztes Mal, das war dieses Deindustrialisierung und als nächstes, da teile ich gleich mal um meinen Bildschirm, kam ganz oft immer in den Kommentaren: Energiewende ist viel zu teuer, ist ein Satz, den man ständig liest. Erneuerbare am billigsten mit den ganzen Subventionen, mit dem notwendigen Backup, mit dem Netzausbau, mit den Speichern. Das soll ja wohl ein Witz sein. Das kommt natürlich von einem Verkäufer. Wenn das günstiger Strom macht, warum merkt es der Bürger dann nicht? Das sind ja auch so Vorurteile, die oft kommen, dass die erneuerbaren Energien den Strom teuer machen. Was natürlich auch ziemlicher Unsinn ist. Und Technologieoffenheit heißt das Zauberwort. Die Erneuerbaren müssen nur in den Subventionen auf Null gefahren werden, dann soll sich am Markt die effizienteste und günstigste Technologie durchsetzen.
Ja.
Das ist halt so witzig, weil du hast ja das Ding, dass du fossile Subventionen machst, also mit 15 bis 60 Milliarden pro Jahr kriegen die fossilen Subventionen. Der Strom ist auch nicht deswegen teuer, weil Erneuerbare den Strom teuer machen, sondern weil wir noch abhängig sind von so einem fossilen System. Erneuerbare, also Wind und Sonne, drücken eher den Strompreis. Das Strommarktdesign ist nicht gut und unsere Netze sind nicht gut und wir haben nicht genug Speicher. Das macht den Strom auch teilweise teuer mit Redispatch-Maßnahmen, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber diese ganzen Vorurteile sind erstmal in diesen ganzen Köpfen drin. Und das Krasse ist, wenn man sich mal klar macht, wie viel wir eigentlich für Fossile ausgeben pro Jahr, dann wird einem fast schwindelig. Das haben wir hier in den Folgen auch schon ein paar Mal gesagt. Tim Meyer hatte hier mal eine Grafik gemacht in den letzten Jahren. Das ist unfassbar. Gab es 81 Milliarden pro Jahr im Durchschnitt der letzten 10 Jahre an Ausgaben für fossile Brennstoffe, also Kohle, Öl und Gas.
Wow.
Und das ist so viel Geld. Wenn man jetzt, sage ich mal, nur einen Bruchteil davon hier im Land behalten könnte, da haben mir dann die Leute bei TikTok auch geschrieben, naja, aber wenn da nach Saudi-Arabien Geld geht, dann kommt das ja wieder hier zurück, weil die Saudis, die kaufen ja dann hier Maschinen und so. Und das ist halt, Claudia Kempfert würde wahrscheinlich laut anfangen zu lachen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, weil natürlich dieses Geld, klar, wenn hier Geld ins Ausland geht, kann es natürlich sein, dass ein Stück weit das Geld auch wieder ein bisschen was hier in der Volkswirtschaft landet. Das große Problem ist, ne, dass dieses Geld, was da weggeht, halt nur zu einem ganz, 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 ganz kleinen Bruchteil wieder zurückkommt. Ne, weil in Saudi-Arabien, also wenn jetzt ein Scheich, sag ich mal, ein BMW aus München kauft, ne, dann kommt natürlich ein bisschen was zurück. Oder wenn der Staatsfonds dann hier in die vielleicht ein Startup gründet oder so und dann entsteht, ne, also dann kommt ein bisschen Geld wieder zurück. Und na klar, die kaufen auch Aktien, machen sich da im Kapitalmarkt breit, sage ich mal, mit dem ganzen Geld, was wir ihnen sozusagen geben. Aber das Geld an sich ist erstmal weg zum allergrößten Teil. Also 81 Milliarden sind Kosten. Das sind Kosten, die sind weg. Und kommen nur zu einem ganz, ganz kleinen Bruchteil wieder zurück. Wenn ich jetzt einen Euro von diesen 81 Milliarden aber schaffen würde, hier im Land zu behalten für eine Investition, dann macht aus diesem einen Euro 2 bis 3 Euro Wertschöpfung.
Ja.
Also zum Beispiel für eine Solaranlage. Ne? Da brauchst du Handwerker, da muss das jemand planen, da muss das jemand bauen. Und dann macht das Ding auch noch 25 Jahre oder 30 Jahre lang günstigen Strom vor Ort. Das ist halt total viel Wertschöpfung. Also da brauchst du Handwerker für, du brauchst irgendwie Leute, die das machen und handwerklich irgendwas tun. Ne? Bei einer Wärmepumpe ist es ähnlich. Und bei Benzin ist natürlich auch cooler, wenn, sage ich mal, das Benzin vom Dach kommt in Form von Strom, als wenn es nicht vom Dach kommt. Und das ist nur diese 81 Milliarden, das sind Kosten. Das Geld ist erstmal weg. Also zum größten Teil haben wir gerade erklärt. Und wenn ich davon jetzt nur die Hälfte oder so schaffen würde, 40 Milliarden pro Jahr hier reinzubuttern bei uns zu Hause, das wäre halt ein krasses Konjunkturprogramm.
Ja, absolut.
Und was zu diesen 81 Milliarden auch immer noch dazukommt, das sind ja die Strafzahlungen, die wir machen müssen, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen. Ne? Dann gibt es von der EU Strafzahlungen, das sind so bis 2030 circa 120 Milliarden Euro Strafzahlungen.
Mhm.
Wenn wir in unseren Sektoren die Klimaziele nicht erreichen, das kommt ja noch dazu. Also das kommt sozusagen noch on top. Und dann habe ich es gerade eben schon gesagt, zu diesen Strafzahlungen kommt dann noch die Subventionen, die wir rausknallen. Für also diese Subventionen, es gibt keine Mehrwertsteuer oder keine Besteuerung auf Kerosin, ne? Also Inlandsflüge wurden ja jetzt auch gerade irgendwie günstiger, Fliegen im Allgemeinen wird hoch subventioniert, große Firmenwägen werden subventioniert, also das sind eigentlich alles Subventionen, die auch die Fossilen sozusagen unterstützen.
Ja.
Und das müsstest du da auch nochmal on top rechnen.
Genau,
also eigentlich völlig irre. Völlig irre.
Der wichtige Punkt ist, sag du. Mhm.
Ja, weil du eigentlich, wenn du dir jetzt überlegst, wie viel Geld das ist, hättest du jetzt, sag ich mal, wenn du 80 Milliarden, jetzt mal ganz blöd gesagt, 10 Jahre lang 800 Milliarden. So, wenn du jetzt 800 Milliarden nehmen würdest und würdest das hier in digitale Netze stecken, in Speicher stecken, in Wind und Solar stecken und noch ein paar Gaskraftwerke bauen, dann wären das ungefähr wahrscheinlich so 800 Milliarden bis eine Billion, dann hättest du eine Energiewende fast geschafft. Ne? So, 800 Milliarden hättest du geschafft. Und dann nach diesen 10 Jahren, sage ich mal, wo du das investiert hast, dann läuft das System extrem günstig weiter. Das heißt, weil du hast einmal eine Investition am Anfang und dann läuft es günstig weiter. Und da haben wir mit Ralf Bischoff auch eine Folge gemacht, der das ausgerechnet hat, der gesagt hat, naja, also klar, dieses ganze Vorteil haben wir ja gerade gehört, Backup-Systeme, das braucht man, man muss, und dann wird von doppelten Strukturen gesprochen, man müsste ein zweites Netz neben dem alten Netz aufbauen, was ja auch völliger Unsinn ist. Aber das wabert da draußen rum, weil das Stromnetz, was wir haben, das ist ja schon da. Das Stromnetz, was da ist, das können wir ja auch nutzen, auch für die Energiewende. Problem ist nur, und das sagt Tim Meyer auch in seinen Vorträgen ganz schön, wir haben für eine moderne Industrienation kein modernes Stromnetz. Wir brauchen eigentlich eine massive Investitionspolitik in eine marode Infrastruktur, damit unser Stromnetz zukunftsfähig wird. Das ist ein bisschen so, könnt ihr euch vorstellen, wie auch bei dem Autobahnnetz oder dem Schienennetz. Das heißt, wenn wir wollen, dass die Leute in Zukunft noch Auto fahren oder mit dem Auto überall hinkommen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Straßen funktionieren oder die Autobahnen nicht alle auseinanderfallen, ne? Und die Brücken irgendwie vernünftig funktionieren. Mhm. Und das ist das, was wir eigentlich machen müssten. Also dieses Geld nehmen, investieren, weil dann auch dieser Wohlstandseffekt kommt, was Frau Kempfert ja gesagt hat, dass 1 Euro hier investiert, ungefähr 2 bis 3 Euro rausgeht. Und es gibt darüber wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Das ist jetzt nicht was, was man sich ausdenkt, sondern es gibt ja auch andere Bereiche, wo gut investiertes Geld einen riesigen Wohlstand schafft. Also zum Beispiel im Bereich Bildung oder frühkindlicher Bildung. Da ist es sogar so, 1 Euro Investition schafft 10 bis 20 Euro Return on Investment. Je früher ich sozusagen den Kindern Bildung gebe, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass das im Laufe seines Lebens ein Mensch wird, der für die Volkswirtschaft extrem wertvoll ist. Also im Bildungsbereich ist es sozusagen sogar noch wertvoller. Und es gibt total die coolen Statistiken. Der wertvollste Beruf in Deutschland, habe ich mal gelesen, ist die Reinigungskraft für OP-Säle, wo der 1 Euro ungefähr 60 bis 80 Euro Wohlstand für die Volkswirtschaft bringt. Weil wenn der OP, die Minuten sind die teuersten Minuten, die es gibt in Deutschland, kostet eine Minute irre viel Geld, ein paar hundert Euro. Dass wenn da irgendwas schief geht, sage ich mal, bei der Reinigung, also eines solchen OPs, dass das sozusagen für die Volkswirtschaft den größten oder einen großen Schaden hat und dieser Euro in die Reinigungskraft ist sozusagen sehr, 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 sehr wertvoll und gut investiertes Geld. Wohingegen ein Euro zum Beispiel in einem Steuerberater investiert ist, der klaut zwischen 20 und 50 Euro pro eingesetztem Euro dem Staat an Einnahmen. Weißt du, was ich meine? Also der Steuerberater, den du bezahlst, wo ein Euro rein investiert wird, der berät ja die reichen Leute, dass sie weniger Steuern zahlen. Und der ist für die gesamtwirtschaftliche Situation dann eher ein negativer Faktor. Verstehst du, was ich meine?
An der Stelle ganz liebe Grüße an unseren Steuerberater. Quatsch, ich mache Spaß.
Das soll jetzt kein Steuerberater-Bashing sein, aber ihr versteht jetzt so grob, was ich meine.
Na, ich finde halt die Grundannahme irgendwie, also ich meine, dass man, sag ich mal, in Dinge investiert, die dann da sind. Das ist doch immer besser, als in Dinge Geld zu investieren, die dann weg sind. Also ich finde das ja erstmal von der Grundannahme gar nicht so kompliziert zu verstehen. Ja? Ich investiere 80 Milliarden. Was heißt investieren? Ne? Wir gehen jetzt mal von den 80 Milliarden aus. Jedes Jahr in Öl, Kohle, Gas etc. Ja. Und das ist danach weg. So, ich hau's rein, es ist weg. Ich hau's wieder rein, weg. Da bleibt auch gar nichts
von hier sind die 0,0. Externen Kosten. Ja. Hier sind auch die externen Kosten, die habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Genau. Also für Überschwemmungen, für Dürre, das, was wir jetzt gerade hier haben, Dürre, Wasser
aber
auf den
nur
Rhein,
der Fakt, wir
Tag
hauen da Geld rein in ein System.
Halbe Milliarde.
Genau, wir hauen Geld rein in ein System und es wird komplett wegverschluckt, sozusagen. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt. Also Geld, die 80 Milliarden werden jedes Jahr verbrannt. So, gegenübersteht dann, wir investieren in Solar, in Netze, in Speicher etc. Ja, natürlich, jetzt kommen Leute und sagen, naja, aber die sind ja auch nicht für immer da. Okay, ja, aber für immer nicht da sein ist aber ein Riesenunterschied, ob das jedes Jahr einfach wegverbrannt wird. Ja? Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass man das sehr gut nachvollziehen kann, dass wenn man investiert in solche Anlagen, sage ich jetzt einfach mal, dass man lange, lange, lange davon profitieren kann. Natürlich müssen die auch mal repariert und müssen gewartet werden und die müssen auch mal erneuert werden. Genau. Das ist alles klar. Aber da muss nicht jedes Mal die komplette Investition neu und wieder getätigt werden. Da kommen dann nochmal Kosten obendrauf. Ja? Ich stelle mir das jetzt so gerade so ein bisschen vor als kleine Analogie. Kauf versus Abo. Ja? Ich kaufe mir etwas, ja, dann ist es meins, dann gehört es mir, dann habe ich darin einmal investiert. Ja, das ist ein hoher Betrag. Bei dem Autokauf würden ja auch, sagt ja auch nicht jeder so, um Gottes Willen, ja, das ist ja Geld rausgeschmissen, wenn ich so ein Auto kaufe.
Genau.
Gut, kann man drüber diskutieren, aber in der Regel ist das Auto dann gekauft und über die Jahre sozusagen, dass ich da eben davon profitiere, ja, labe ich davon sozusagen, wenn man so will. Während gegenüber
ist aber
ich
auch
bei einem
ein
Abo,
Luxusgut für die meisten, ne? Also die meisten brauchen ein Auto nicht, um ihr Geld zu verdienen. Ja, das sind so eher so die Vertreter draußen, die brauchen das Auto, um Geld zu verdienen.
Aber es
die
ist, glaube ich, eine einfache
ein
Analogie. So. Und während gegenüber bei einem Abo, zum Beispiel, da würde ich es jetzt mal vergleichen, also ich würde sagen, auch wenn es jetzt hart klingt, die fossile Industrie ist das Abo und sozusagen die Erneuerbaren sind der Kauf. Ja? Und im Abo zahle ich halt praktisch jedes Mal wieder und wieder und wieder und komme nie ja in irgendeine Investition rein. Ja?
Und
genauso,
und
das muss ich auch nochmal sagen, genauso ist es ja bei Unternehmern. Also wenn du als Unternehmer, jetzt machen wir mal ganz klar der Schreiner, ja, der Schreiner geht los und sage ich mal, und jedes Mal, wenn er irgendwas herstellen muss, geht er zu irgendeinem Abo-Schreiner, da mietet er sich ein und macht dann mit den Maschinen von dem, sage ich, macht er dann seine Schreibtischplatte fertig, ja, und muss das aber jedes Mal immer wieder und wieder machen. Der würde ja nicht auf die Idee kommen. Der würde in der Regel sich die Maschinen kaufen, investieren, vielleicht auch finanzieren, ja, damit er damit sozusagen über die Zeit sein Geschäft aufbauen kann, dann irgendwann die Anlage und die Maschinen im eigenen Besitz hat und damit dann wirklich ab irgendeinem Punkt natürlich nach vielen, vielen Jahren oder meinetwegen auch beim Energiewendesystem in Jahrzehnten. Aber man investiert ja in was, von dem man später aus ganz viel profitiert.
Genau, aber jetzt Jahrzehnte, das ist jetzt der Irrsinn. Jetzt kommt es nämlich. Die Stanford University hat mal ausgerechnet, das habe ich glaube ich auch ein paar Mal schon im Podcast gesagt, dass eine Energiewende tatsächlich relativ teuer ist. Ne? Sie haben ausgerechnet 62 Billionen Dollar. 62 Billionen Dollar ist unvorstellbar viel. Eine Billion, 1000 Milliarden, wissen wir, das ist sehr, sehr viel Geld. Mhm. Aber, und jetzt kommt der absolute Oberhammer, und das ist eigentlich bei allem zu sehen, was wir sehen, egal ob das die PV-Anlage auf deinem eigenen Dach ist, die ungefähr nach 10 Jahren amortisiert ist. Die Stanford University hat ausgerechnet, dass aufgrund der extremen Kosten für die Folgen des Klimawandels und auch den extremen Kosten für die Aufbereitung, energieintensive Aufbereitung und Transport von den ganzen fossilen Energiesystemen, also das ganze System ist ja hochgradig ineffizient, wäre nach 6 Jahren ungefähr die Energiewende weltweit refinanziert. Also nach 6 Jahren würde das im Plus laufen. Das muss man,
das ist, ja
das ist so krass. Das ist so abgefahren und darauf kommt es eigentlich auf allen Investitionen wieder raus. Also alle meine Videos, alle die Videos, die wir machen mit Wärmepumpen oder PV-Anlagen, immer ist es um und bei 8 bis 12 Jahre. Dann
krass,
ist das Ding
oder?
Im Plus.
Das ist doch
und
voll schnell.
8 bis 12 Jahre ist jetzt keine wahnsinnig lange Zeit.
Nee.
8 bis 12 Jahre ist so eine Zeit, die kriegen wir in der Regel alle irgendwie noch mit. Und
in
8 bis 12 Jahren
hat man ein Atomkraftwerk gebaut.
Ja, genau. Lass es 15 Jahre sein. Also du nimmst jetzt richtig viel Geld in die Hand, 15 Jahre und ballerst das hier rein, Netze rein, du machst Speicher, du gehst in neue Technologien, Wasserstoff etc., hast da natürlich einen riesigen Invest und daraus würden auch wieder neue Unternehmen entstehen und so. Aber du hättest nach ungefähr 10, sagen wir mal 15 Jahre oder lass es 20 sein, dann hättest du ein System, was deutlich günstiger weiterläuft.
Ja.
Und die erneuerbaren Energien wären, hat Ralf Bischoff gesagt, ungefähr bei 11, 12 Cent pro Kilowattstunde, inklusive Backup, inklusive den ganzen Pipapo, was wir brauchen, damit in der Dunkelflaute der Strom nicht ausgeht.
Mhm.
Und gegenüber einem fossilen System mit sehr viel Gaskraftwerken, was um und bei 30 Cent liegt Also 11 Cent, 11, 12 Cent gegen 30,
Wahnsinn,
31
oder?
Cent.
Wahnsinn.
Das ist der absolute Oberhammer.
Ja.
Ja. Und dann sagen, und dann regen sich ja die Leute. Das ist ja so das Verrückte. Wir importieren für 81 Milliarden im Schnitt der letzten 10 Jahre fossile Energien. Aber wir regen uns darüber auf, dass wir jetzt seit ein paar Jahren Strom importieren.
Ach,
und,
ach so.
Ja, und dann habe ich noch eine Grafik mitgebracht hier, damit das euch mal klar wird, worüber wir uns hier eigentlich aufregen. Also da musst du schon sportlich sein. Hier von Tim Meyer, auch nochmal mitgebracht hier von seiner Seite. Deutsche Energieimporte 2024 und der Strom gegenüber dem Erdöl und dem Erdgas.
Ich habe das gar nicht gesehen. Also alle jetzt, die es nur uns per Audio hören, ihr könnt es auf YouTube oder auch auf Spotify auch auf Video umschalten, da seht ihr die Grafiken nur mal so als kleiner Tipp. Ja.
Genau.
Aber
ja, und
Apple ich habe das gar nicht gefunden dahin, das Suchspiel.
das ist so verrückt. Also wir regen uns, oder sagen wir mal die Bild-Zeitung, wir regen uns darüber auf, dass wir hier Strom importieren aus Dänemark, Frankreich auch ein bisschen Atomstrom, wir liefern denen aber auch mal Strom. Aus Norwegen kriegen wir Strom, aus der Schweiz, aus Österreich. Wir kriegen von allen so ein bisschen Strom, ne? Weil das halt auch die größte Maschine der Welt, könnte man sagen, ist das europäische Stromnetz, ne? Also ein riesen Verbundsystem. Und da schieben wir uns immer Strom hin und her. Und das auch nicht irgendwie, wir müssen den verschenken. Also 96% der erneuerbaren Energien, die kommen schon auch an. Es werden zwar auch ein bisschen was abgestellt. Und ja, es gibt auch solche Extreme, dass es negative Strompreise gibt. Und dann kriegt Österreich tatsächlich ein bisschen Geld dafür. In der Regel zahlen wir aber den Preis, den er in Österreich hätte, kriegen wir dafür, dass wir denen den Strom liefern. Also es kann extreme Fälle geben, wo es dann sozusagen, wo wir so ein bisschen was dafür bezahlen müssen. Aber in der Regel ist es so, das sind Demokratien, von denen wir den Strom kriegen. Und mit erneuerbaren Energien ist das auch relativ günstig. Es ist ein Strommarktsystem, was halt marktbasiert ist. Das heißt, es ist gut, volkswirtschaftlich gesehen, hier bei uns nicht die teuren Kraftwerke anzustellen, um selber den Strom zu machen, sondern es ist besser, aus Dänemark den Strom zu nehmen, aus Frankreich den Strom zu nehmen, Österreich oder Norwegen, weil es einfach billiger ist, den von dort zu nehmen, als wenn wir hier bei uns alle Kraftwerke anstellen. Das ist relativ simpel eigentlich, haben aber ganz, ganz viele Menschen auch überhaupt noch nicht verstanden, deswegen gerne Abo dalassen und teilen.
Und daraus wird
Videos
dann gemacht,
hier, Leute.
Oh Gott, wir importieren so viel Strom, das kostet uns alles. Und dann, jetzt sag doch mal, was auf dieser Grafik steht,
genau.
Für alle,
also,
die es jetzt nicht sehen.
Das ist ja irre. Ich habe hier nochmal einen Balken mitgebracht der letzten Jahre, worüber wir immer die Schlagzeilen lesen, 2023, 24, 25. Das waren, 23 waren es 9 Terawattstunden, dann 24 waren es, glaube ich, 26 Terawattstunden und 2025 waren es 19 Terawattstunden. Das schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, wie man zählt.
Also der Strom,
aber
den wir importiert haben.
Der Strom, den wir importieren, ja. Und jetzt haltet euch fest, also ihr habt gerade gehört, 9 Terawatt, 26, 19 Terawattstunden.
Mhm.
Und Kohle, Öl und Gas haben wir im Jahr 2023 oder 2024 war es ähnlich viel, 3.125 Terawattstunden importiert.
Das ist
also
das Zehnfache?
9 Terawatt oder 20 Terawattstunden gegenüber 3.100. Weißt du?
Oh Gott,
also das finde ich immer so verrückt, dass der Deutsch
das ist
dann
das
sich Sachen rauspickt. Ja, das ist unfassbar einfach, ja, dass wir uns über diese Dinge
also wir müssen uns die ganze Zeit darüber ärgern, wie viel Öl, Gas und Kohle wir eigentlich importieren. Das wäre eigentlich laut diesen sehr deutlich laut schreienden Fakten eigentlich die Logik. Dass wir uns beschweren. Es kann doch nicht sein, dass wir immer so viel Erdöl, Erdgas und Kohle importieren. Und so wenig Strom.
Wem gibst du denn lieber dein Geld? Ne? Wem gibst du lieber dein Geld? Deinem Nachbarn, der demokratisch ist, der ungefähr die gleichen Werte hat auch wie du? Oder gibst du das Geld? Das ist ja das Krasse. Also Erdöl, Erdgas kommt ja nicht hier aus Deutschland oder aus dem europäischen Ausland. Also ein bisschen
vom,
was aus Holland.
Russischen Putin
also,
oder vom...
Genau, ein bisschen was aus Norwegen. Aber wir haben
aus
USA, wir haben, genau, wir haben Saudi-Arabien und
Fracking
wir haben Katar
von Trump.
Und so.
Lecker.
Und das ist halt wirklich krass, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung gar keine Kritik findet, wir uns aber da über den Strom dann aufregen, der dann aus Dänemark und Co. kommt. Und jetzt kommt noch was, und das ist eigentlich eine absolute Hammergrafik, die viele auch nicht verstanden haben. Da sind wir in der BWL, in der Ökonomie der Technologien. Also man sagt auch, Economies of Scale, wenn eine neue Technologie plötzlich günstiger wird und besser als die alte. Das ist das, was gerade weltweit passiert. Und das ist schon vor Jahren bei der Photovoltaik passiert, dass die günstiger als Atom sowieso,
schon seit 2013.
Und dann auch,
das ist ja irre.
Genau, das ist 2013 passiert. Da ist die Photovoltaik krass günstiger geworden als Kohle und Atom. Und 2015, 16 so um den Dreh, ist sie günstiger geworden als Gas. Gas ist jetzt auch in den letzten Jahren dann nochmal deutlich hochgegangen, ne? Wegen dem Ukraine-Krieg und dann auch nochmal wegen dem Iran-Krieg jetzt. Ne? Also Gas wird nicht so viel billiger werden. Liebe Leute, es ist schlau, auf Strom umzusteigen. Aber ja, diese Grafik, Atomstrom wird teurer, die habe ich mal mitgebracht, weil die deutlich macht, was eigentlich passiert, wenn neue Technologien günstiger werden. Also ihr seht hier sozusagen die Photovoltaik, die kommt von unfassbar hohen Preisen pro Megawattstunde, von über 350, also war auch mal 2000 Euro, $350 muss man sagen, von $350 runtergefallen auf jetzt unter $50 pro Megawattstunde. Es ist halt wahnsinnig billig. Ne?
Und also Wind, die günstigste genau Energieerzeugung der Welt.
Das
Punkt.
Ist die günstigste Energieerzeugung der Welt. So, und jetzt muss man sich vorstellen, ja, die erneuerbaren Energien haben natürlich ein Problem, wenn sie nicht genug da sind. Wir haben ja in der ersten Folge, in der letzten Folge darüber gesprochen, wie viel Wind und Sonne haben wir über das Jahr verteilt und wie viele Dunkelflauten gibt es eigentlich? Es sind ja relativ wenig Dunkelflauten. Also wir haben im europäischen Verbund, wenn wir uns jetzt mit unseren Nachbarn zusammentun, 0,2 Mal im Jahr eine Periode von über 48 Stunden, wo wir nicht genug Wind und Sonne haben,
ja,
für den Strom, wo dann sozusagen irgendwann auch die Batterien nicht mehr rauskommen.
Mhm.
Und jetzt selbst mit den Batterien, das ist total verrückt, dass die Leute das nicht checken, selbst mit den Batterien und dem Backup-System für erneuerbare Energien ist auf das Gesamtsystem betrachtet, sind erneuerbare Energien jetzt schon mit Batterien billiger als diese fossilen Energien.
Mhm.
Weil die fossilen Energien haben ja auch ein Netz oder ein Stromsystem und ein Backup und so. Also das brauchen die ja auch. Guck dir das an in Frankreich, ja? Oder auch in der Schweiz. Überall da, wo jetzt zu heiß war, mussten die ganzen Atomkraftwerke abgestellt werden. In Ungarn, in Budapest gab es einen Stromnotstand. Also es ist jetzt nicht so, dass das atomare fossile System unfassbar gut liefern kann, wenn es mal zu heiß wird. Ne? Also am Mittelmeer, Gaskraftwerke mussten abstellen, weil es zu heiß war, weil die Kühlung nicht mehr da war. Und das Fraunhofer-Institut hat im letzten Jahr im vorletzten Jahr eine Studie rausgebracht, 2024, wo sie dann ausgerechnet haben, das ist dann die nächste Grafik, dass mit erneuerbaren Energien und die erneuerbaren Energien mit Batterien billiger sind als die fossilen und das atomare System. Und das ist nicht kommuniziert in der Öffentlichkeit und man sagt dann einfach, naja, aber das Backup-System, das müsst ihr ja mit reinrechnen und dann wird das alles so teuer, dass es viel teurer wird als alles andere. Und das ist halt schlicht falsch.
Ja,
das ist ganz,
oder
ganz,
mir
ganz,
sagen
ganz
die Leute dann,
gruselig.
Guck mal, geh doch mal nach Frankreich, gerade wenn ich im Elektroautobereich unterwegs bin, da kriegst du so günstigen Strom in dein Elektroauto, ja? Wo ich dann sage, na klar, aber das ist ja auch krass subventioniert, die Atomkraft in Frankreich, ja. Die Regierung macht Milliarden über Milliarden
unfassbar.
Schulden und Verluste und Subventionen, um diesen günstigen Atomstrom aufrechtzuerhalten. Also das ist praktisch eine Bürde.
An,
am Ende zahlst du vielleicht den günstigen Atomstrom, am Ende zahlst du es über deine Steuern irgendwie indirekt wieder zurück. Das ist auch nur so eine Blendung, sage ich jetzt einfach mal. Und außerdem muss man ja dazu sagen, das ist ja, guck mal, jetzt haben wir die Komponente, Atomstrom ist deutlich teurer. Was ist denn mit der Komponente, Atomstrom ist deutlich unsicherer? Und das muss man ja ganz klar so sagen, wenn man, also spätestens jetzt, wo es uns gerade in den Sommermonaten wirklich in die Fresse, sorry für meine Wortwahl, aber direkt in die Fresse gehauen wurde, also sorry, wer da noch wegguckt, ja, also der kriegt ja gar nichts mehr mit, ja. Also da muss jetzt jedem Vollidioten noch ins Gesicht geschrien worden sein, guck mal, die Atomkraft ist überhaupt gar keine zuverlässige Energiequelle, ja. Siehe Ungarn, von 4 Meilern 3 abgeschalten. Ja, ist mal kurz 75% der Stromproduktion mal kurz von einem, wir haben ja nur ein Atomkraftwerk, kurz mal fallen gelassen. Übrigens, Fun Fact, also ob das jetzt so viel Fun ist, aber BMW hat zum Beispiel die Produktion in Ungarn aufrechterhalten können, weil sie ihre Solarenergie hatten und ihre erneuerbaren Energien. Ja? Die waren eine der ganz wenigen Industrien, die nicht runterfahren mussten in der Produktion, bei der Produktion in Ungarn, aber nur wegen den erneuerbaren Energien. Also schaut euch das gerne mal an. Ja? Das gibt es auch Quellen dann im Internet zu diesem Thema. Super spannend. Ja? Und wir haben noch die dritte Komponente, das Thema Sicherheit. Also, ne? Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was da gerade im Iran oder vor allem eben in der Ukraine passiert, ja, dass du dann merkst, wenn du so ein zentrales Energiesystem hast mit ein paar wenigen Kraftwerken, dann werden die angegriffen im Zweifelsfall und dann ist einfach Strom weg. Dann ist vorbei, ja, sozusagen. Währenddessen wir natürlich bei einem dezentralen Energiesystem viel, viel schwieriger angreifbar sind von irgendwelchen Despoten oder Kriegstreibern und Diktatoren, ja, genau. Ja, weil wir natürlich
eine Sache
diese
ist ja auch
Ausfallsicherheit
noch nicht
haben. Und das ist ja alles gar nicht jetzt beachtet. Wir geht's ja gerade nur ums Geld und das schreit ja schon ganz eindeutig.
Macht genau,
die
also für diejenigen, die jetzt hier nur zuhören, man muss sich jetzt, man sieht so ein paar Balken und die Atomkraft ist wirklich auf einer Range von 15 bis 45, 50 Cent die mit Abstand teuerste, ne, hat die größte Range. Und da sind aber die Unendlichkeitskosten nicht so richtig mit bepreist. Das heißt,
weil wir es ja auch gar noch nicht
die
wissen.
Unendlichkeitskosten, genau, weil das, ja, man muss ja auch seriöse Forschung betreiben, Fraunhofer-Institut. Das heißt, man müsste eigentlich hier noch sagen, passt mal auf, liebe Leute, dieser Atommüll, der ist ja für ein paar Millionen Jahre giftig. Ne? Das heißt, wir müssen den irgendwie ein paar hunderttausend Jahre Minimum, müssen wir den irgendwo hinlagern. So, und diese Lagerung kostet uns jetzt schon für das, was wir in Deutschland gemacht haben, so circa eine halbe Milliarde bis eine Milliarde pro Jahr. Jetzt darfst du auch gar kein BWLer sein oder gut mit Zahlen können, wenn du dir jetzt überlegst, das sind ein paar hunderttausend Jahre, die du das jetzt bezahlst, jedes Jahr eine Milliarde, dann musst du kein Mathe-Genie sein, um auszurechnen, dass das unfassbar viel Geld ist. Ja? Also Billionen über Billionen über Billionen.
Und
ne,
das bis
Leute.
In die Ewigkeit. Wer
und
würde denn sowas
genau,
machen,
und das
wenn wir
ist,
sagen würden, komm,
ja,
hol dir mal so ein Kraftwerk und wenn es nicht mehr läuft, zahlst du über Jahrhunderte bis Jahrtausende noch Milliarden über Milliarden. Das
ja, genau,
würde doch
das ist
machen.
Eigentlich das, was auch in Frankreich passiert. Der Rechnungshof hat dann gesagt, hey Leute, eigentlich dürfen wir das so, wie wir es jetzt machen, nicht mehr machen, weil das einfach ein Milliardengrab ist.
Dumm.
Ja. Und klar, das Risiko und so, das müsste man eigentlich auch noch bepreisen etc. Also die Versicherung dafür, wenn in der BWL sagt man ja, wenn ein Geschäftsmodell nicht versicherbar ist, dann ist es kein Geschäftsmodell. Ne? So.
Ja.
Und das ist bei Atomkraft ja. im Grunde auch gegeben. Aber gut, da haben wir
ja,
wir gehen
die Signale
ein bisschen
sind klar,
auf die Atomkraft ein, warum das eigentlich zu erneuerbaren Energien gar nicht passt. Aber was ich euch nochmal zeigen wollte ist, um den Irrsinn der erneuerbaren Energien beziehungsweise der fossilen Energie einfach mal auf einer Folie darzustellen, was die Effizienz angeht, habe ich mal eine Grafik mitgebracht von Tim Meyer aus seinem Buch Strom, ja, wo er ausgerechnet hat, gesagt hat, passt mal auf, Leute, wir machen ein großes Containerschiff mit ganz vielen Solarmodulen drauf, ja, ungefähr 500 Watt Solarmodule, 2 Gigawatt Leistung, 25 Jahre Betrieb und machen da auch noch ein paar Batterien drauf, 2000 Batteriecontainer und haben so 5 Gigawatt an Leistung und 10 Gigawattstunden an Kapazität. Mit einem Containerschiff, was hier nach Europa fährt, mit Modulen und mit Batterien, das macht 25 Jahre lang Strom. Das ist die gleiche Menge an Energie wie 77 Massengutfrachter, die 80.000 Tonnen Kohle hierher bringen können und man sozusagen da aus der Kohle Strom macht. Und das Verrückte ist, jetzt 77, das hört sich unfassbar viel an, 77 Containerschiffe gegen ein Containerschiff, das ist ja irre, ne?
Ja.
Bei der Kohle kann ich aber nur einen Teil der Energie nutzen. Das heißt, da kommen noch mal 98 Schiffe oben on top drauf.
What?
Das heißt, du hast, ja, es ist völlig, völlig absurd eigentlich. Da hast du 175 Schiffe, wo nach Europa fahren müssen, um die gleiche Menge Energie zu liefern, als ein Containerschiff mit Solarmodulen und Batterien.
Nee.
Das ist der Irrsinn, den wir gerade machen. Also es ist genau dieses Ding. Ich gebe Geld aus, Geld ist weg. Ich gebe Geld aus, Geld ist weg. Gebe Geld aus, Geld ist weg. Und jetzt hast du ein Containerschiff. Ich gebe zwar Geld aus, aber Geld bleibt erstmal da, weil ich kann die Energie hier produzieren und ich kann sie auch nutzen zum großen Teil. Und na klar, Kohle kann ich immer verbrennen. Das kann ich irgendwo hinlegen. Das kann ich verbrennen, wenn es Nacht ist, wenn die Sonne gerade keine Energie liefert. Das ist schon klar. Aber die gigantische Menge an Energie und die ganzen Schiffe, die dafür fahren müssen, um die Energie hierher zu bringen, ist ein Irrsinn. Wir hatten ja Stefan Krauter, der gesagt hat, 40% der Schiffe weltweit fahren nur für fossile Energien durch die Gegend. Das muss man sich mal vorstellen. 40% aller Schiffe transportieren einfach Energie. Also LNG ist ein kleiner Teil, aber das meiste ist Kohle, Öl, schieß mich tot. Ne? Also Straße von Hormuz kennen wir alle. Oder Malakka, da, wo die ganzen Schiffe immer durchfahren müssen, um uns irgendwie mit fossilen Energien zu versorgen. Und wir haben das am Anfang ja noch gar nicht gesagt, die Fossilen verdienen ja unfassbar viel Geld. Die wollen natürlich, dass das gerne so weitergeht. Am Tag 3 Milliarden Gewinn. Ne, das ist ja unfassbar viel Geld, was sie verdienen damit, dass wir alle sozusagen das weitermachen und nicht dieses eine Containerschiff hinschicken, um so ein bisschen ein Stück weit unabhängiger zu werden. Ne? Ich wundere mich auch die ganze Zeit darüber, über Kuba. Die haben ja dieses Embargo, ne? Und kriegen ja da Stromausfälle noch und nöcher, weil sie kein Öl verbrennen können, um die Kraftwerke laufen zu lassen. Und ich wundere mich eigentlich schon seit Jahren eigentlich schon, warum nicht die kubanische Regierung einfach mal anfängt, irgendwie ein paar Containerschiffe chinesische Module zu bestellen und Batteriespeicher, oder die Chinesen einfach sagen, komm Mensch, hier kommunistischer Staat, den helfen wir mal ein bisschen. Wir schicken da mal 10 Schiffe hin. Ja, dann haben wir fast eine Insel mit Strom versorgt, zumindest wenn die Sonne scheint tagsüber. Das ist ja meistens der Fall in Kuba. Und die können wir auch so installieren, dass sie nicht bei jedem Hurricane vielleicht wegfliegen. Und dann wäre so ein Land deutlich besser gestellt und wir natürlich auch, wenn wir sowas machen würden. Und
ja, aber das machen sie doch nur, weil sie entweder völlig verblendet sind von Fehlinformationen oder, ich kann es mir nicht anders erklären, von den reichen Fossil-Lobbyisten im Hintergrund sozusagen davon abgetrieben werden. Also ich verstehe es auch oft nicht, weil ich war jetzt zum Beispiel in Italien im Urlaub, ja, und es war einfach wirklich unglaublich heiß, das muss man sagen. Also wir sind schon mitten in der Klimakrise, da muss man jetzt mal nicht so tun, als ob die Welt jetzt mal geht jetzt nicht morgen unter oder was der März da für einen Scheiß rauslabert. Ja, also natürlich spüren wir das alle gerade ganz deutlich, ja, was da alles passiert. Und da bin ich aber trotzdem schockiert, dass in Italien zum Beispiel, wo die Sonne wirklich brennt, seit Mitte Juni ist die jetzt haben wir gerade Mitte August, ist sie durchgebrannt. Und da sind fast, ich sehe da ganz wenige Solarmodule, ich verstehe das nicht. Also gerade war ich auf so einem Ressort, Familienressort, alles, wo du denkst, du könntest hier das überall alles voll machen mit Solarmodulen und du könntest hier die ganzen, da waren irgendwie 4 Pools an dem Ding oder sowas, könntest du damit dann beheizen und so weiter oder eben filtern und was da alles ständig durchläuft und so. Also
alle
könntest
die Pumpen,
du diese ganzen Anlagen betreiben. Du könntest wahrscheinlich noch Strom einspeisen oder eben den Nachbarn im Dorf mitverkaufen und darüber auch noch ein Geschäft machen. Also es ist so unverständlich.
Ja. Italien hat auch extrem hohe Strompreise. Die sind ja sehr abhängig von Kohle, haben extrem hohe Strompreise. Da rechnet sich, also ich habe die Diskussion, ich bin ja selber immer am Lago Maggiore, ne, bei der Familie zu Besuch, 1-2 Mal im Jahr. Und ich habe dann die Diskussion dort auch mit den Leuten und weiß halt auch, also man muss ja in Zeiten des Internets nicht lange googeln, wie teuer der Strompreis in Italien ist. Das ist jetzt ein bisschen billiger als in Deutschland. Aber da ist ein Balkonkraftwerk auch nach 2-3 Jahren amortisiert. Ne? Also so ein Modul im Garten machen, zack, ist amortisiert.
Eben.
Aber ich habe da wirklich Diskussionen geführt und das hatte ich letztes Jahr auch schon und dieses Jahr dann wieder, weil ich so dachte, ja, warum macht ihr das denn nicht einfach? Nee, es ist da auch ein bisschen nicht gewollt. Es ist ein bisschen so wie hier, nur dass wir da halt eine Meloni haben und hier haben wir eine Reiche, die sozusagen, die es einfach machen. Und du kannst ja auch Solaranlagen bauen in Italien, aber es ist nicht so attraktiv. Ne? Nicht so wie hier, dass man jahrelang so eine Einspeisevergütung bekommen hat, eine feste. Da werden wir auch noch Videos drüber machen, dass das jetzt sich gerade ändert mit der neuen EEG-Novelle. Also gerne ein Abo da lassen, wenn dich das interessiert. Ob man jetzt dieses Jahr noch bauen oder nächstes Jahr erst bauen sollte, das ist ein Riesenthema. Und
aber auch ohne die
andere Länder machen es aber besser.
Ja.
Also es lohnt sich auch ohne die Einspracheprüfung, genau. Und andere Länder machen es aber auch anders. Die ballern gerade, also Pakistan, Indien, China, auch in Südamerika gibt es Staaten, die schon zu fast 100% erneuerbaren Energienstrom haben und nutzen. Und die verstanden haben, dass das total schlau und wertvoll ist für die Volkswirtschaft. Und selbst in USA, wo Trump ja jetzt RWE und anderen Konzernen sozusagen die Rechte für die Windkraftparks abkauft mit Milliarden,
das ist auch, können sie es nicht schaffen, das aufzuhalten. Um damit den Strompreis um Milliarden Euro teurer zu machen. Das kannst du dir einfach auch nicht ausmalen. Das ist wirklich
unerträglich. Da müssen wir eigentlich mal eine extra Folge drüber machen, was da in den USA gerade passiert. Das ist das letzte Aufgebot der fossilen Industrie.
Aber also mal
Total
ganz heftig.
Zum Beispiel oder auch RWE, die haben ja riesige Windparkprojekte sozusagen gepachtet oder gekauft.
Die hatten so Lizenzen, und die wurden
so
jetzt
Lizenzen dafür
auf Druck verkauft
an
die Regierung.
Und das wäre halt unfassbar schlau, diesen günstigen Strom für die Volkswirtschaft in den USA ja auch zu produzieren. Und dann musst du natürlich noch transportieren und so. Ja. Das ist ja da auch nicht alles so super. Das Stromnetz ist bei Weitem nicht so gut hier wie bei uns in Europa. Aber es wäre für die Volkswirtschaft langfristig natürlich total smart, das zu machen. Aber es wäre natürlich kein Geschäft für die Ölkonzerne. Und das Perverse ist auch, teilweise haben die Ölkonzerne riesige Projekte gekauft, also auch hier in Europa, in der Nordsee und so, und haben dann in den Verträgen Klauseln drin stehen, wenn sie das wieder zurückgeben, dann müssen sie da eine Strafe zahlen, aber die Strafe ist so lächerlich gering, dass sie das einfach machen.
Und das dann heißt, halten die damit die Energiewende auf.
Genau.
Die
und
kaufen
das ist,
die
da
Dinger,
müssen wir auch
lassen
extra,
und
genau, die kaufen diese Parks, die kaufen die Projekte, das ist für die ja Peanuts, ne? Also das ist ja kein Geld, das sind ja irgendwie ein paar Millionen. Und die Strafe ist ein paar Millionen Euro oder so, das ist nix, ne? Also das bezahlen die aus der Portokasse, das ist, das ist bei denen nicht mal das Wechselgeld im Portemonnaie, weißt du? Und das ist so, dass sie, und dann musst du ja das alles neu machen, das heißt, es muss neu ausgeschrieben werden, es muss neue Bieterverfahren geben. Theoretisch könnten sie es auch einfach wieder kaufen oder kriegen und dann wieder sagen, nee, machen wir doch nicht nach 3 Jahren, 4 Jahren. Ne?
Somit können sie es
so,
über Jahrzehnte verhindern.
Abläuft,
ja,
zum, das ist total verrückt. Es ist wirklich total verrückt, aber diese Konzerne haben natürlich Geld wie Heu und das ist denen egal. Und apropos Geld und teuer machen der Energiewende. Frau Reicher hat letztens mal gesagt, 3 Milliarden kosten uns die erneuerbaren Energien, weil Abschaltung von Solar und Wind. Das hat sie mal gesagt, habe ich mal mitgebracht hier, so eine Aussage von ihr. Da wird Strom für 3 Milliarden weggeworfen. Das hat Katharina Reicher mal gesagt. Und dann habe ich gedacht, naja, warte mal, ja, das stimmt. Also es wird Solar und Wind abgeregelt, weil man den Strom auch nicht in den Süden bekommt beim Wind zum Beispiel, ne? weil die ganzen Kabel fehlen. Haben wir ja auch eine Folge hier gemacht mit dem Ralf Bischof, wo wir darüber gesprochen haben. Was macht das jetzt eigentlich teuer? Das sind diese sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Also das heißt, ich schalte die Windkraft ab, weil zu viel Wind gerade ist und ich kriege den nicht in den Süden transportiert. Oder auch Solar. Ich schalte große Solaranlagen ab, weil es gerade zu viel Strom im Netz ist, weil gerade alle einspeisen, die alten Anlagen, die alle noch nicht geregelt werden können, vor allem die kleinen von den Hausbesitzern, kannst du ja nicht runterregeln. Dann ist zu viel Strom im Netz, das heißt, sie müssen sie runterregeln. Da gibt es eine Entschädigungszahlung für die großen Anlagen, für die Wind- und die Solaranlagen. Und sie sagt 3 Milliarden. Und dann habe ich so gedacht, hä, warte mal, 3 Milliarden, das ist echt viel Geld, ne? Es waren sogar 5, glaube ich, jetzt im letzten Jahr. Also 3 bis 5, das ist wirklich viel. Aber die Kraftwerksbetreiber von den fossilen Energien, also die Gaskraftwerksbetreiber, die kriegen den mit Abstand größten Teil dieser 3 Milliarden. Die Betreiber der Wind- und Solarparks, die kriegen irgendwie ein paar hundert Millionen, also 300, 400 Millionen, 420 Millionen, glaube ich, haben die bekommen im letzten Jahr. Und das dicke Geld geht jetzt nicht an die Windbetreiber, sondern an RWE, der unten in Baden-Württemberg oder Bayern das Kraftwerk anstellt, weil der Strom nicht nach Süden kommt, aber im Süden natürlich auch Strom gebraucht wird. Und es ist aber gelungen, in der öffentlichen Wahrnehmung zu sagen, hey, die Erneuerbaren müssen abgeriegelt werden, hier die Windkraftanlagen, und das ist voll scheiße, weil das kostet voll viel Geld, das ist voll blöd. Ja, also lass uns das mal aufhören hier, wir brauchen ein Netzpaket und Bremsen und alles.
Ja.
Und in Wirklichkeit ist der meiste Batzen von diesem ganzen Geld, das war ja 2025 hier nochmal drei Milliarden, ja genau, habe ich mal eine Grafik mitgebracht von den energycharts.info. Guckt euch das gerne an. Energycharts.info ist die absolute Hammer-Homepage für die ganzen Daten rund um die Energiewende. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Da kann man fast alles sehen. Den Anteil der Erneuerbaren an der Last, den Anteil der Erneuerbaren am Strom, alles, alle Daten, die es irgendwo zu greifen gibt, hat das Fraunhofer-Institut auf dieser Seite hier zusammengefasst. Und diese 3 Milliarden sind natürlich viel Geld, aber wenn du dir dann überlegst, da sind 400 Millionen für Solar- und Windkraftbetreiber und der große Batzen, also über 2 Milliarden, geht hier an die Kraftwerksbetreiber. Und das Perverse ist, Robin, RWE hat im Norden Windparks, die werden abgestellt. Dafür kriegen sie Geld und dann kriegen sie Geld dafür,
dass im Süden ihr Gaskraftwerk
ihr Kraftwerk wieder
Nein.
hochgefahren wird. Das, oh, das muss man ja, sich mal vorstellen.
Oh, das ist ja also.
Und das heißt, das heißt, ein RWE hat überhaupt
eine Gelddruckmaschine
drauf. Ja, genau. Die haben gar keinen Bock darauf, dass wir Leitungen nach Süden bauen, weil dann
können sie nicht mehr doppelt kassieren.
Das Kraftwerk, was sie unten anstellen, kriegen sie ja dann keine Kohle mehr, weil oben ihre Windturbinen müssen ja dann laufen dann ja weiter und der Strom kommt nach Süden.
Das
heißt,
also
RWE,
sorry, aber
das
ist doch kriminell. Aus meiner Sicht ist
das
also
ist,
meine Meinung,
ja,
sage ich jetzt ganz
und,
bewusst,
und du,
das kann doch nicht ganz okay sein so. Das ist doch nicht in Ordnung.
Genau, und das, du, aber das lässt dich nur erahnen, wer wo sehr, sehr, sehr viel Geld verdient und wer auch gar kein Interesse daran hat, dass sich bei der Energiewende und auch bei den Netzen gar nicht so viel ändert. Ne? Also bei den Stadtwerken haben wir ja auch gemerkt, wo wir hier den Stadtwerkechef hatten, der sehr vorsichtig oder diplomatisch es ausgedrückt hat, aber diese ganzen Netzbetreiber, auch die großen Westnetz und so, vollkommen überteuerte Renditen fahren, also 40, 50% Rendite fahren, obwohl eigentlich nur 3 bis 6 sollte es eigentlich sein. Sie machen aber 30, 40, 50% Rendite. Die haben eigentlich gar kein Interesse daran, dass das jetzt mit dem Netzen alles so richtig cool wird, weil dann machen die auch viel weniger Geld, weil sie für das, was sie investiert haben in die Netze, sozusagen auf alles Asset, was sie dort investiert haben, eine Rendite bekommen, fix vom Staat garantiert. Egal, ob der Trafo 50 Jahre alt ist, sie kriegen, oder 30 Jahre alt ist, oder 2 Jahre alt ist, sie kriegen auf das damals investierte Geld einen festen Vergütungssatz.
Also das auf mich ein bisschen so,
und
als hätten sich da ein paar privatwirtschaftliche Parasiten irgendwo im Stromnetz festgefressen und wir werden sie nicht mehr los irgendwie. Es ist wie so eine Krankheit im Stromnetz,
das,
die
genau,
so viel Geld verdient, dass sie sich selbst die ganze Zeit, also dass sie durch dieses System die Energiewende verhindert. Und wir wundern uns
Tim
immer,
Meyer,
wieso werden da keine Netze gebaut? Wieso geht die Energiewende nicht voran? Ja klar, weil es ist anderen, denen das Geschäft wegnimmt und zwar massiv.
Der Tim Meyer hat ein tolles Video rausgebracht, der hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, schaut da mal gerne drauf vorbei. Dr. Tim Meyer heißt der YouTube-Kanal. Und da macht er immer mal so ein paar Minuten, erklärt er da so ein paar Sachen. Und dieses System der Netzbetreiber, das sind ja 870 Netzbetreiber, die wir in Deutschland haben, also irgendwie knapp 900 oder ja, also über 800. Das ist, sieht so ein bisschen aus wie noch in den Zeiten der Weimarer Republik und davor, wo ganz viele kleine Fürstentümer überall in Deutschland eigene Währungen hatten und so, ne? Also wo du so denkst, alter Vater, das ist ja völlig kompliziert und klar, so ein System ist hochgradig ineffizient und völlig absurd, wenn man sagt, okay, wir wollen einheitlich hier für alle das vernünftig machen. Die Netzbetreiber sind an der Zahl alleine schon zu viele. Das müsste man eigentlich deutlich vereinfachen, damit das überhaupt irgendwie mal in vernünftige Bahnen kommt. Genau. Und wir sind jetzt schon relativ weit gekommen.
Ja, ich überlege gerade,
was heißt so, weit gekommen?
Wir sind ja schon eigentlich von der Zeit her am Ende der heutigen Folge. So
am Ende der Folge angelangt.
Ja,
und der nächste große Step wäre, dann sind wir abhängig von China.
Ganz riesengroßer Bereich.
Also wir sind dann
Bereich.
Abhängig von China.
Vielleicht schieben wir das auf den nächsten Teil. Falls ihr überhaupt noch einen hören und sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare.
Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja, weil das ist wirklich total verrückt. Also wir sind abhängig von China. Ja, bei den Solarmodulen sind wir es schon, aber selbst verschuldet. Und China geht halt massiv in diesen ganzen Bereichen. Und dann gucken wir uns mal an, wie viel was gerade bei den Emissionen in China passiert, was die gerade ausbauen. Wir gucken uns auch mal die Windkraftanlagen an, wie viel Fläche die überhaupt verbrauchen und warum Atomkraft zu erneuerbaren Energien überhaupt nicht passt. Mhm. Das ist wirklich erschreckend, dass einfach diese Grundzusammenhänge von Physik bei der Politik auch nicht verstanden wird oder verstanden werden will. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen eine Aufschiebetaktik ist. Also man sagt, hey, wir machen Atomkraft, um dann in 10 Jahren festzustellen, ach scheiße, klappt ja alles gar nicht, dauert zu lange, wir haben gar kein Uran und pipapo ist viel zu teuer, damit wir dann irgendwie noch ein bisschen länger die Gaskraftwerke oder Kohlekraftwerke laufen lassen können. So habe ich zumindest das Gefühl, weil so richtig hört diese Diskussion um Atomkraft leider nicht auf. Dank Herrn Söder und Co., die da wirklich bar jeder Vernunft irgendwie immer den gleichen Blödsinn in die Kameras erzählen.
Apropos aber Blödsinn gut, in Kameras
liebe Leute,
erzählen.
Schreibt uns das mal in die Kommentare, was ihr hören und sehen wollt als nächstes.
Ja,
das
unbedingt.
Ist natürlich total spannend.
Aber was mir auch nochmal aufgefallen ist jetzt, Felix, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, so die ganzen Leute, die so lautstark rumquäken immer so und gerade, du hast ja genannt, die Söders dieser Welt, ja, die meinen, sie müssten irgendwie jeden Unsinn noch in jede Kamera verzapfen. Die waren jetzt plötzlich so während der ganzen immer noch in dieser Sommer Dürre und der ganzen Krise und den Atomkraftwerk runterfahren und ausfällen und sowas, habe ich von denen gar nichts gehört. Waren total leise. Auch so eine AfD, die ja gerne die Windräder als Windräder der Schande bezeichnet und sonst was alles. Plötzlich ganz kleinlaut. Ich habe überhaupt nichts gehört. Hast du irgendwas mitbekommen? Die haben sich alle zurückgezogen und haben die Klappe gehalten. Und wenn der ganze Bums jetzt erstmal im Sommer erstmal das Allerschlimmste wieder vorbei ist, dann fahren die wieder hoch oder was? Und dann denken wir wieder so, wir haben ja alle alles vergessen. Es ist ja nichts gewesen im Sommer und jetzt tun wir wieder alle so, als wäre wieder alles in Ordnung oder was. Also irgendwo ist
also die Hitzestrategie der Bundesregierung, hatte jemand bei LinkedIn geschrieben, die Hitzestrategie der Bundesregierung hat ein Wort und die heißt Herbst. Ne? Sie warten
auf jeden Fall
sie
nicht
warten
März.
Auf den Herbst. Genau, sie warten auf den Herbst, dass es sich ein bisschen wieder abkühlt, damit man dann, damit
dann
die Leute,
mit ihrem Schwachsinn
nach 2-3 Wochen wieder alles vergessen.
Genau.
Und das ist ganz, 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 ganz übel. Also wir haben jetzt über 12.500 Hitzetote in diesem Jahr gehabt, 2026. Und das sind tatsächlich echte Leben. Ich habe bei meiner Mutter eine Porter Split Klimaanlage installiert, weil es dort zu heiß war in den Räumen.
Ja.
Und ich hatte das Glück, dass ich weiß nicht warum, ich habe die beim Bauhaus gesehen, für 735 Euro im Angebot, diese große, die auch heizen kann. Ne? Und die kannst du so portabel draußen ans Fenster hängen oder auf den Balkon stellen. Irre schwer, kriegt man nicht die Treppe hoch, aber das Ding hat den Raum auf 23 Grad runtergekühlt, auf 24 Grad, 25 Grad runtergekühlt, wo du ganz angenehm da sitzen konntest und es war total schön und nicht 30 Grad drin. Ne?
Naja.
Und das wird ja die Zukunft werden für uns alle. Also ich mache da auch noch ein großes YouTube-Video drüber, dass wir uns nicht nur übers Heizen Gedanken machen müssen, sondern auch übers Kühlen.
Ja.
Und dass wir da eine Partei haben, die jetzt sozusagen in den Startlöchern steht, politische Verantwortung zu übernehmen, die aber den Klimawandel leugnet. Also in dem Parteienprogramm der AfD steht ganz am Anfang drin, es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, dass der Klimawandel menschengemacht ist.
Ja.
Und das ist unglaublich eigentlich, weil es natürlich total bewiesen ist, dass der Mensch dran schuld ist.
Jeder merkt.
Das ist wirklich, genau, das ist wirklich ganz, 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 ganz gruselig. Ja. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, liebe Leute. Ich bin auch langsam ein bisschen am Verzweifeln. Was da bei TikTok und Instagram teilweise bei mir einprasselt, wenn ich da mal so Kommentare kommentiere, wie viele Menschen, sind ja nicht nur alles Bots, doch sich komplett verabschiedet haben von der Realität.
Ja.
Auch der Physik, ne? Also Wissenschaftsfeindlichkeit ist wohl voll angesagt und wahrscheinlich auch bei vielen jungen Menschen, die sagen, nö, das interessiert mich alles nicht, das ist alles Quatsch, weil man in der Schule nicht richtig aufgepasst hat. Ich glaube, 8. Klasse oder so hat man das ja alles. 7., 8. Klasse.
Ja, aber da finde ich es wichtig, dass wir uns selber daran erinnern, eben nicht wenn jetzt, sage ich mal, der gruselige Sommer vorbei ist, dann im Herbst anfangen wieder zu vergessen und dass wir da nicht mitmachen bei dem Spielchen, ja, sondern die Fahne hochhalten und ganz wichtig auch Gegenrede. Also man darf solchen Leute auch das einfach mit diesem ganzen Unsinn,
ja,
den die denen erzählen, im Freundeskreis, im Familienkreis,
ja,
bei der Arbeit, ja, also ich habe das sogar, und das ist ja auch irre, ich bin ja im Elektromobilitätsbereich auch viel unterwegs, ja, und auch wenn da ich mit teilweise sehr hochrangigen Leuten zu tun habe in der Elektromobilität, erzählen die mir trotzdem dann manchmal so einen Unsinn, ja, und ich sitze dann abends dran nochmal irgendwie beim Italiener mit denen und dann kommen plötzlich diese ganzen Mythen, die du jetzt hier auch hier raufgehauen hast, kommen mir alle an den Kopf geschlagen und ich denke mir so, hey, du bist ja eigentlich schon in der Branche, die, sage ich mal, zumindest in der Elektromobilität sehr nah an den Erneuerbaren dran ist und trotzdem,
ja,
oder Leute, die zum Beispiel Elektromobilität selber machen und da arbeiten, sagen, das ist aber alles Mist. Das erlebe ich auch.
Der Chef von DM hat ja auch gerade seinem Management die E-Autos wieder abgeschafft. Ne? Der Chef von DM hat gesagt, beim Management ist jetzt keine E-Auto-Pflicht mehr oder was. Ne? Also es ist total
deswegen, gruselig. Also wir müssen
auch
da
ein bisschen
Gegenrede auch leisten.
Das ist ein bisschen so,
auch
liebe Leute,
ist.
Als wenn wir ein Fußballteam wären. Ne, wenn wir jetzt ein Fußballteam sind und wir arbeiten in der Branche erneuerbaren Energien, ja, entweder bauen wir Solaranlagen oder wir machen Elektromobilität und so, wenn dann Leute aus der eigenen Branche erzählen, ja, Batterien sind aber total blöd, weil ist so, ne, und kann nicht recycelt werden, obwohl das ja alles auch wieder Quatsch ist und alles schon Asbach uralt 10.000 Mal wieder belegt ist, ist das so, als wenn wir ein Fußballteam sind mit 11 Leuten auf dem Platz und die Jungs in der Innenverteidigung versuchen bei jeder Ecke ins eigene Tor zu köpfen. Weißt du? Da wird es schwierig, Spiele zu gewinnen.
Ja,
ne? dass das alles,
vor allem kriegt man dann
dass
auch keine
das alles
Fans
miteinander zusammenhängt, ne? Das ist halt so, ich habe ja diese Installateure, das ist so krass, dass jedes E-Auto verkauft eine Solaranlage, jede Wärmepumpe verkauft eine Solaranlage oder jede Solaranlage verkauft ein E-Auto. Ne?
Ja.
Jede Wärmepumpe sorgt dafür, dass jeder, oder eine Klimaanlage im Sommer sorgt dafür, dass man sich eine Solaranlage aufs Dach macht. Das heißt, alles hängt miteinander zusammen und es macht auch total Sinn, weil es halt effizient ist und auch Wertschöpfung schafft. Da haben wir ja die ganzen Folgen drüber geredet.
Ja.
Und wenn du dann Leute hast, die im eigenen Team kicken, aber immer aufs eigene Tor schießen, dann hast du ein Problem. Das müsst ihr auch den Leuten da draußen bitte erklären. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es macht
Richtig.
Gar keinen Sinn, gegen das, also das für das eine zu arbeiten, aber das andere blöd zu finden, wenn es mit diesem ganzen Thema Sektorenkopplung und Strom zu tun hat, weil alles Verbrennen ist vorbei. Ja? Alles wird Strom, so wie unser Podcast ja hier heißt. Und das muss einem klar sein. Und wenn einem das klar geworden ist, und ich hoffe, euch ist das klar geworden heute nach dieser Folge, und weil ihr uns auch schon so lange zuhört, dann redet darüber, Leute. Ihr müsst nicht alle einen Podcast machen oder einen TikTok-Kanal, aber fangt an.
Genau.
Fangt bitte an.
Und
nochmal mein Appell am Ende.
Dann nicht im Mund halten, sondern wenn jemand dann wieder kommt,
bitte, herum. Bitte.
Egal wer es ist. Und wenn es der Chef ist, dann darf man auch dem Chef mal Gegenrede leisten und sagen, so sieht's aus. Ja, doch, das erfordert auch manchmal ein bisschen
Mut letztens,
und ein bisschen Courage.
Ich letztens auch gemacht,
aber das finde ich wichtig.
Bei
ich
einem
auch.
Geschäftsführer.
Du, ich habe mir auch da.
Habe ich letztens auch bei einem Geschäftsführer
gemacht.
Der war ganz irritiert. Ich habe ihm einfach gesagt, du, das, was du da gerade sagst mit dem CO2, das ist einfach Unsinn.
Ja,
das
richtig.
Ist einfach schlicht Unsinn.
Ja.
Schöne Grüße an dieser Stelle, aber da musst du bitte nochmal googeln. Such dir das nochmal raus, das findest du schaffen. So, und jetzt sehe ich gerade, wir sind bei über einer Stunde.
Liebe Leute, wer
jetzt so lange durchgehalten hat hier, bei über einer Stunde.
Gibt es ein Fleißsternchen auf jeden Fall ins Heftchen.
Ja, dem danken wir. Ich glaube, ein paar Minuten müssen wir auch rausschneiden, weil wir ja so ein technisches Problem hatten am Anfang. Aber wir danken euch für alles, was ihr für uns bis jetzt schon gemacht habt. Wir danken euch für eure Kommentare. Wir danken euch für eure E-Mails, die ihr uns geschrieben habt. Für das Teilen der Videos, für das Liken, für das Hypen der Videos. Teilweise sehe ich die bei LinkedIn geteilt von irgendwelchen Leuten, die ich noch nie, wo ich gar keinen Kontakt zu hatte, die auf mich zugekommen sind. Wie bei der letzten Folge habe ich es auch schon gesagt, die gesagt haben, Mensch, euren Podcast, das ist ja voll geil. Und da habe ich gesehen, ihr macht auch YouTube. So, also die kannten uns nur über den Podcast. Deswegen danke, 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 Leute. Ihr wisst gar nicht, wie sehr wir uns darüber freuen, wenn wir solche Nachrichten bekommen und wie viel Motivation das für uns ist, diese Sache hier nach vorne zu bringen. Wir werden wahrscheinlich auch mal irgendwie auf Tour gehen. Da werden wir euch informieren, wenn wir auf Tour gehen und Live-Events machen, dass wir uns auch einmal kennenlernen alle, weil ich finde es total cool.
Wir sind kurz davor, wir sind kurz vor dem Durchbruch,
genau,
dass
wir
unser
erstes
Event
machen können. Wir haben total die
coolen
Leute hier, die uns in die Kommentare schreiben und ich habe da total Bock drauf, euch mal kennenzulernen. Also kommt gerne überall hin, wo wir sind oder wo wir dann sein werden. Auch gerne zu meinen Vorträgen irgendwo, wenn ihr mal hört, dass ich da irgendwo bin. Baden-Württemberg in der Nähe von Basel bin ich jetzt da irgendwann im Oktober und jetzt in Köln demnächst und so. Also schaut gerne. Ich würde mich freuen, du auch, Robin, ne? Wenn wir hier
Ich schaue immer gerne bei dir vorbei, Felix.
Ja, du sowieso. So, und jetzt sag deinen Spruch.
Ja, leider, zum Glück ist Verbrennen bald vorbei, aber leider diese Folge heute auch. Also ihr Lieben, bleibt uns treu, Kanal abonnieren und es gibt weitere Folgen. Bis bald, tschüss.
Ciao, tschüss.